You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Ganz herzlich willkommen zu Episode 319 vom German Gunners Podcast. Es ist Zeit, eine neue Serie zu starten. Nach 18 Spielen ohne Niederlage hat es uns dann doch mal wieder erwischt. Und wie Arsenal halt eben so ist, in der ja beeindruckendsten Form, wie man Niederlagen dann auch besonders emotional für die Fans bereitstellen kann. Wir wollen darüber sprechen, über das 1-2 bei Aston Villa vom Wochenende. Und natürlich auch vorausblicken auf die Champions-League-Woche und ein wenig drüber diskutieren, Personal, Rotation, wie gehen wir jetzt die nächsten Wochen an, denn die Spiele werden ja nicht weniger. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu dieser Episode. An dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Guten Abend.
Ja, guten Abend, hallo.
Ja, starten wir, bevor wir uns nochmal das Wochenende vergegenwärtigen, vielleicht mit der Aktualität des Abends. Auslosung FA Cup, dritte Runde. Wir fahren an die Südküste.
Nach Portsmouth.
Ja, für alle TH-Freunde ein wunderbarer Städtename. sagen wir mal so, es gäbe sicherlich noch einfachere Lose, aber es gäbe auch schwierigere Lose. Trotzdem auswärts im Pokal, ja, immer
unser klassische Mannschaft.
Immer blöd.
Es ist blöd, weil es natürlich dann ja ein klassisches stimmungsgetriebenes Pokalspiel ist. Und wenn man den Fratton Park noch kennt, auch aus Premier League-Zeiten auch, weiß man, dass da immer gut was los ist, enges Stadion. Also ich glaube, wird eine spannende Aufgabe. Letzter Sieg übrigens, glaube ich, oder ich glaube sogar Begegnung gegen Portsmouth auch im FA Cup war in der Debütsaison von Arteta mit dem FA Cup Sieg, meine ich.
Genau, also 2-0 es wiederholt Sieg auswärts. Sich.
Genau, wenn man sich da mal anschaut, wer damals gespielt hat, dann dreht es einem den Magen um. Aber ja, interessant wird es definitiv und auch ein gleich anspruchsvoller Start in das neue Jahr. Ich glaube, 10. Januar. Das Wochenende ist meines Wissens
dem Liverpool-Spiel am Donnerstag, dann Simon hat das gerade schon in die Hangouts-Gruppe geschrieben. Ich denke, das wird wahrscheinlich dann am Sonntag stattfinden, weil in der Woche nach dem FA Cup-Wochenende auch ein mögliches Halbfinale-Hinspiel im Ligapokal wäre, was ja noch sich erst in 2 Wochen entscheidet, ob wir dabei sind. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir an einem Montag spielen, sondern wahrscheinlich wird das dann Donnerstag Liga gegen Liverpool sein und Sonntag Pokal in Portsmouth, die im Abstiegskampf in der zweiten Liga stecken. Also wird man auch gucken, ob die ganz große Aktien in dem Pokal haben oder ob es nicht lieber darum geht, dass die Mannschaft die Klasse hält. Ne? Aber dann ist noch 4 Wochen hin, schauen wir dann, wenn es soweit ist. Genau, ansonsten fehlen die ganz großen Kracher in der dritten Runde. Ich habe dir gerade die Begegnungen nochmal geschrieben, die rein Premier League mäßig sind. Spurs Villa geht zumindest schon mal eine Mannschaft der vorderen Tabellenplätze raus. Newcastle Bournemouth, Man United Brighton und Everton Sunderland. Also die ganz großen Mannschaften gehen sich noch aus dem Weg. Was ja, auch nicht immer so war in der dritten Runde.
Nee, definitiv nicht. Haben wir auch oft schon erfahren müssen, aber trotzdem ganz interessante Partien, wie ich finde. Ich glaube auch United gegen Brighton ist auch kein so uninteressantes Spiel und Spurs Villa ist natürlich schon mal nicht verkehrt, wenn man auf den weiteren Wettbewerb an sich guckt.
Das stimmt. Und Villa ist ein gutes Stichwort. Rekapitulieren und räumen wir das Wochenende nochmal auf. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt oder auch in einer der letzten Episoden mehrfach betont, dass sie sicherlich mal wieder Spiele verlieren werden oder im Idealfall ja nur mal ein Spiel, aber dass Niederlagen kommen werden, war klar. Arsenal hat dann die wunderbare Eigenschaft, das auch in dem Sinne dann richtig krachen zu lassen, indem man nicht einfach irgendwie eine ganz dreckige, schlechte Leistung macht und einfach irgendwie 1-0 verliert, sang- und klanglos, sondern wenn schon, denn schon.
Ja, wenn schon, denn schon. Ich glaube, ich war noch nie so froh, dass wir erst 2 Tage danach aufnehmen, weil ich war wirklich so angefressen. Ich habe es dir auch geschrieben, also das war wirklich so ein richtiger Sucker-Punch irgendwie da mit der letzten Ballberührung des Spiels. Den konnte ich mir echt wirklich nicht gut verpacken, muss ich wirklich zugeben. Also hätten wir schon zur Zeit aufgenommen, als Arsenal damals eine 4-0-Führung in Newcastle verspielt hat, auswärts, wäre es ungefähr auf dem gleichen Niveau gewesen. Aber das war schon ein richtiger Knaller. Und ich glaube, die Spieler, man hat es gesehen, Drei hat er, glaube ich, fast bis nach China den Erdboden durchgerammt mit seinen Fäusten, als er da auf den Rasen gehauen hat.
Es hat ja auch Schlagzeilen gemacht, als wäre es irgendwie so völlig überraschend, dass man sich ärgert, wenn man in der letzten Sekunde ein Spiel verliert. Ne?
Ja, aber absolut, es war wirklich so ein wirklich sehr hart zu schluckendes Ding. Und ich hatte ja noch geschrieben, ich würde jetzt einfach auf Sieg spielen. Du hast gesagt, ja, ein Unentschieden würde ich wohl mitnehmen. Und ich habe gesagt, ja, irgendwie, das muss irgendwie nach vorne gehen. Und wir hatten ja tatsächlich dann kurz davor, in der Aktion davor, die Chance, wo Jokeres quasi nicht ganz mitgelaufen ist und Madueke dann ist halt auch nicht mehr richtig verwertet, gleich welcher Art und Weise. Und da habe ich noch gedacht, siehste, genau so müssen wir es machen und dann kriegst du in dem Gegenzug dann diesen Treffer. Und das war schon hart zu schlucken, auf jeden Fall.
Also ich war mir dann irgendwann doch sehr sicher, dass ich den Punkt nehmen würde und damit auch zufrieden wäre. Große ganze Bild können wir gleich nochmal einordnen. Jetzt zum eigentlichen Spiel. Es war schon sehr offensichtlich, dass wir so ab der 70., 75. Minute aus meiner Sicht auch körperlich im Kollektiv abgebaut haben. Aber auch erst ab der 70. Und das war dann auch so die Phase, wo Villa, glaube ich, gemerkt hat, okay, hier könnte noch was gehen. Wir hätten ja wirklich diese sehr, sehr gute Phase nach dem Wiederanpfiff, so bis 65, 70, wo wir auch eigentlich mehr Chancen hatten als nur der Ausgleich, sondern da waren auch genug Gelegenheiten dabei. Der eine Schuss, den Emi Martinez wunderbar hält, von Ødegaard war er, glaube ich, also das Highlight noch. Aber dann hat man auch sehr stark gemerkt, ab der 70. Minute, dass es nicht mehr gereicht hat, quasi dieses Niveau, das wir in diesen 25 Minuten der zweiten Halbzeit gespielt haben, in die letzten 20 zu bringen. Und ja. Das hat sich dann im Endeffekt halt kumuliert. Problem war dann auch, dass die Wechsel irgendwie nicht dazu beigetragen haben, in irgendeiner Form Entlastung zu schaffen oder sozusagen dieses Level wieder anzuheben, bis auf diese eine Kontergelegenheit, die du gerade ja schon angesprochen hattest, hatten wir dann auch nicht mehr so viel. Und ja, wie gesagt, ich habe dann schon gesehen, ich würde den Punkt nehmen. Ich fand, der Punkt wäre auch verdient gewesen. Klar war Villa eine Spur besser, aber jetzt auch nicht so viel besser, dass sie in irgendeiner Form das verdient gehabt hätten, unbedingt gewinnen zu müssen. Wer mit dem letzten Schuss des Spiels gewinnt, gewinnt auch glücklich. Auf der anderen Seite war Villa halt aber auch dazu in der Lage, dann nochmal eine Schippe draufzulegen, sei es jetzt bedingt durch die Wechsel oder generell durch die, ich sage jetzt mal, etwas weniger angespannte Personal- und Verletzten-Situationen, sei es drum, aber wir konnten dem Ganzen nicht mehr irgendwas zusetzen. Und irgendwie passt es aber auch in das Wochenende. Also, keine Ahnung, ich hatte ein schlechtes Gefühl. Für mich stand vor dem ganzen Wochenende schon irgendwie Niederlage auf diesem Spiel, weil ich schon wusste, dass wir uns da sehr, sehr schwer tun werden, aufgrund der doch engen Taktung der Spieler und auch aufgrund der Personalsituation. Ich glaube, die Mosquera-Sache hatten wir ja gar nicht mehr in der letzten Podcast-Episode mit drin dann, weil wir das Brentford-Spiel ja ausgeklammert hatten bisher. Der dann auch noch raus, Saliba raus, Gabriel raus, ja. Ben White lange nicht gespielt, musste dann innerhalb von 3 Tagen 90 Minuten, zweimal 90 Minuten. Calafiori schon sehr, sehr viele Einsätze gehabt. Also sagen wir mal so, ich hatte schon kein gutes Gefühl, als wir in diese Partie reingegangen sind. Da muss die Mannschaft dann insgesamt, glaube ich, für den Aufwand, den sie betrieben hat, massivst loben. Ich fand jetzt, dass Villa schon einen Ticken besser war, aber jetzt auch nicht so viel, dass ich gesagt hätte, okay, gut, wir waren da irgendwie chancenlos in dem Spiel. Und insbesondere die zweite Halbzeit, die ersten 25 Minuten waren wirklich, wirklich gut. Aber so das Niveau, dazu sind wir nicht in der Lage, das über 90 Minuten zu gehen. Im Idealfall willst du ja quasi 90 oder 80 Minuten so spielen, wie wir die 25 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Aber ich glaube, dazu ist die Mannschaft nicht mehr körperlich in der Lage gewesen. Deswegen, ich wäre mit dem Unentschieden sehr, sehr happy gewesen. Ist jetzt dann anders gekommen. Klar, es ist, sagen wir mal so, im Endeffekt ist es dann eigentlich egal, Niederlage ist Niederlage, aber ich glaube, das hatte dann nochmal so eine bittere Zutat auf, weil wir es ja sozusagen mit dem Remis in Sunderland schon jetzt in den letzten 3 Auswärtsspielen zweimal Remis war und einmal verloren und späte Gegentore kassiert und auf der anderen Seite dann mit den, ich sage jetzt mal, Ergebnissen der anderen Spiele, klar, City halt war aus meiner Sicht, wie gesagt, musst du damit rechnen halt, dass die gegen Sunderland gewinnen. Villa hat aufgeschlossen. Klar, es ist in dem Sinne alles enger zusammengerückt. Auf der anderen Seite war es aber auch genauso, dass wir vor 2, 3 Wochen dann eben mal profitiert haben, als die anderen Mannschaften verloren haben. Deswegen dreht sich das Pendel mal in die eine, mal in die andere Richtung. Mir macht halt eher so ein bisschen Sorge, glaube ich, die Grundsubstanz ein bisschen der Mannschaft gerade. Das können wir gleich noch besprechen. Zum Villa-Spiel noch, was hat dir gut gefallen, mal mit Ausnahme der 25 Minuten in der zweiten Halbzeit?
Was mir gut gefallen war auch auf jeden Fall, dass Odegaard in der zweiten Halbzeit wirklich meines Erachtens eine sehr gute Partie gemacht hat. In der ersten Halbzeit hatte ich nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass er so das Gefüge irgendwie, dass das dann noch nicht wieder ganz passte. Aber in der zweiten Halbzeit, auch dann in der Kombination mit Saka, hat man wieder gesehen, dass das so wieder diese ganzen bekannten Wege und Pass- und Laufwege sind, die man kennt. Das war nicht wirklich von anzuweisen und auch gut zu sehen. Was mir gerade noch eingefallen ist, wo du gesagt hattest, dass es diese 2 Unentschieden und eine Auswärtsniederlage waren, mit den Themen am Ende auch auf der anderen Seite jeweils mit einem Siegtor verpasst. Ne? Also bei Sunderland hatte man ja noch dann diese Riesenchance mit dem Kopfball, bei Chelsea die Aktion mit Timber und Gyökeres und jetzt kurz vorher den Konter. Das kommt noch hinzu und ich glaube, dass wir das auch aus dieser Partie und auch aus den anderen Partien irgendwie mitnehmen müssen für die kommenden, insbesondere auch Auswärtsaufgaben, dass wir bis zum Schluss auch effektiv bleiben, dass wir das halt so ein bisschen auch als Lehrstunde und auch Lehrmaterial dann halt auch nehmen, wie man es auch kurz vor Schluss gegebenenfalls in einer doofen Situation noch zu seinen Gunsten wenden kann. Ne? Ich finde, dass du schlussendlich halt in der Abwehr Ausfall zu viel hattest. Also ohne 50% zu spielen von Gabriel und Saliba ist schon eine sehr doofe Sache. Wenn du halt natürlich aber dann ohne sie komplett spielst, dann mit einer Innenverteidigung, die sich eigentlich gar nicht kennt, dann wird es halt wirklich irgendwann relativ schwer. Und ich glaube auch, wenn du Gabriel und Saliba in der Kombination hast, ergibt sich diese Druckkulisse am Ende, glaube ich.
Habe ich ja geschrieben, das Tor wäre nie gefallen, wenn die beiden da noch gewesen wären, glaube ich.
Genau, auch in den anderen Partien, ich glaube auch, das ergibt sich nicht so in dem Ausmaße.
Villa hat es häufig genutzt. Ne? Sie haben viel durch die Mitte gespielt, wenig über die Außen, ja, weil sie halt genau wussten, okay, gut, da ist die mögliche Schwachstelle.
Das war sehr auffällig und das ist halt das, was ich, glaube ich, in der letzten Ausgabe auch einmal mit so einer gewissen Aura beschrieben habe von Gabriel und Saliba. Da sieht es blöd an, aber da traust du dich das nicht so einfach, ne? Weil du genau weißt, okay, da musst du jetzt schon wirklich den absoluten Weltklasse-Megapass rausholen, um das Ganze zu überwinden. Und das macht halt schon einen Unterschied. Und ich glaube, irgendwann hast du dann auch bei einem großen Kader, bei trotzdem guten verfügbaren Spielern, weil ich sag mal, Hinkepi hat es ja eigentlich nicht schlecht gemacht. Er hat ja auch nicht großartig Fehler gemacht. Wenn er jetzt am Ende die Sache mit dem Einwurf, kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, aber es gab genug Szenen, um dann da gegebenenfalls den Ball nochmal richtig zu klären und dieses Tor zu verhindern. Aber wir haben da jetzt nicht diese Totalausfälle, nur ist natürlich immer noch diese Gap zwischen ihm, Mosquera und Saliba und Gabriel einfach noch zu groß, was auch verständlich ist und normal ist. Und wenn du dann noch eine Kombination hast, in der du halt zwei Spieler nebeneinander passt, die sich eigentlich gar nicht wirklich kennen, wo die Chemie in einer Wettkampfszenario einfach gar nicht da sein kann, dann macht es es halt einfach unfassbar schwer. Und ich glaube, das zieht auch Kapazitäten zusätzlich dann raus aus dem Mittelfeld aufgrund der Tatsache, dass man hinten noch ein bisschen mehr mitarbeiten muss.
Ja, klar, natürlich. Das hatten wir immer wieder gesagt, dass sich Subimendi und insbesondere Declan Rice auf das konzentrieren können oder nach vorne denken können, wenn Saliba und Gabriel hinter ihnen spielen. Das ist jetzt in den letzten zwei Spielen nicht gewesen. Ich fand, gegen Brentford haben wir es insgesamt ganz gut gemacht. Aber Villa ist halt dann auch nochmal eine andere Hausnummer mit sehr, sehr guter Form, auch mit individuell guten Spielern, wenngleich ich beispielsweise sagen muss, dass wir zum Beispiel Ollie Watkins und auch Rodgers eigentlich sehr, sehr gut im Griff hatten über 90 Minuten. Ne? Also es sind jetzt auch nicht so, ich meine, das 1-1 ist von einem Abwehrspieler oder der Führung von wieder dann durch einen Abwehrspieler und das 2-1 ein Kuddelmuddel am Ende. Von daher, klar, gab auch die eine oder andere Chance. David Raya hat 2-3 Mal gut gehalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie auch unter Dauerbeschuss standen von Villa, im Gegenteil. Ollie Watkins ist dann ja auch ausgewechselt worden und sagen wir mal so aktiv fand ich ihn jetzt nicht. Deswegen, wir haben das eigentlich unter den Umständen schon ganz gut gemacht und ich habe eher den Eindruck so ein bisschen, dass, also klar, defensiv ist eine Baustelle, definitiv aufgrund der vielen Verletzten, da kann man aber jetzt auch groß nichts machen. Ich hatte eher den Eindruck, dass es da dann auch nochmal in Bezug auf Martin Ødegaard hat gesagt, zweite Halbzeit war deutlich besser. Ich fand halt, dass vor allem unser Spiel Mittelfeld Angriff in der ersten Halbzeit und dann auch so ein bisschen in der Schlussphase der zweiten Halbzeit ja gestockt hat. Ne? In der ersten Halbzeit nicht so in dem Rhythmus drin gewesen. Also Villa eigentlich ja nicht wirklich gut unter Druck gesetzt oder auch in irgendeiner Form beschäftigt oder vor größere Herausforderungen gestellt. Und dann in der zweiten Halbzeit kamen die Impulse von der Bank eigentlich nur durch Trossard.
Der entweder ausgewechselt wurde.
Ja, vor allen Dingen, aber ich habe dann auch wohl, also gab es Arteta in der Pressekonferenz war, der dann gesagt hat, okay, gut, ja, wir wollten kein Risiko gehen, weil er hat schon wieder irgendwie leichte Beschwerden gehabt oder so. Wenn man dann halt denkt, okay, gut, du bringst einen Honmadueke, du kannst Gyökeres oder bringst Gyökeres, aber so richtig viel, wo ich jetzt sagen würde, ja, da hatten wir jetzt und in irgendeiner Form auch irgendwie mal den Sieg eingewechselt. Das hat dieses Mal nicht geklappt. Also die, ich sag jetzt mal, traditionellen Finisher von der Bank waren auch nicht mehr in der Qualität, wie du es vielleicht für so ein schwieriges Auswärtsspiel bei Villa halt benötigst, gerade wenn du halt mit deiner ersten Elf schon ziemlich auf dem Zahnfleisch gehst.
Nee, haben definitiv nicht wirklich gut gezündet. Es gab auch nicht so die dann noch klassisch rausgespielten Situationen und Chancen, die sich dann da hätten ergeben können. Ich sehe ja schon in der Halbzeit raus, auch völlig in dem Spiel irgendwie, naja, neben sich bei der Aktion mit dem Gegentreffer pennt er halt eine Sekunde, war leider die entscheidende. Und ansonsten konnte er auch nicht wirklich auf der Position jetzt links außen irgendwie großartig für Impulse sorgen. Also das war alles nicht in sich so ganz homogen, ist sondern in der ersten Halbzeit. mit Merino auch sehr, sehr schleppend und als jemand, der schon sehr viele Minuten im Tank hatte jetzt, war das alles nicht so wirklich passend, ne?
Nee, und dann, also zum einen klar, Merino würde ich jetzt wenig Vorwürfe machen, war auch aus meiner Sicht einfach überspielt. Ich war auch verwundert, dass er spielt. Dann Gyökeres ist aus meiner Sicht kein Spieler, der von der Bank kommen kann. Also, oder andersrum ist bisher sozusagen den Arbeitsnachweis hat er noch nicht erbracht, dass er sozusagen der Finisher ist. Andererseits habe ich mich da halt auch gefragt, warum er nicht von Anfang an gespielt hat, weil in gewisser Weise vielleicht mit seiner Körperlichkeit willst du ihn von Anfang an bringen. Wenn man dann aber wieder sieht, dass er nach seiner Einwechslung wenig reißt, hätte er wahrscheinlich genauso wenig auch gerissen, wenn er von Beginn an gespielt hat, fand ich komisch, ehrlich gesagt, weil du willst auch irgendwie gucken, dass er Minuten kriegt. Deswegen hätte ich jetzt schon gedacht, das wäre vielleicht was gewesen. Ja, und ansonsten hatten wir einfach dann zu viele Akteure, glaube ich, auf dem Feld auch noch bis zum Ende. Declan Rice, Zubimendi. Klar, Saka ist schon runtergenommen worden, weil man gesehen hat, er hat auch extrem abgebaut. Ja, ich glaube, ich war es dann im Kollektiv einfach nicht mehr zu handeln. Eze hast du angesprochen. Bleiben wir nochmal ganz kurz da. Ich finde, so die Leistungen, bei denen er jetzt nicht so die starken Impulse gesetzt hat, die überwiegen dann doch. Es wurde irgendwie vieles überschattet von dem Hattrick gegen die Spurs. Aber ich meine, der Nachmittag im Villa Park hat auch wieder gezeigt, dass man also so richtig ein Konzept, wo wir ihn eigentlich hinstellen wollen und was er auf einer Position für die Mannschaft bringen kann und er spielen kann, eigentlich noch nicht so richtig, gerade jetzt auch mit der Rückkehr von Ødegaard, gefunden haben.
Ja, noch nicht fix, also nicht in Stein gemeißelt, muss man ganz klar sagen, insbesondere wenn Ødegaard halt fit ist.
Ja, und eigentlich, sagen wir mal so, kannst du es dir in einem Auswärtsspiel bei Villa auch nicht leisten mit so einer Leistung auf der linken Seite, ne? Das ist
absolut. Ich meine, wenn Trossard komplett fit gewesen wäre, hätte er sehr wahrscheinlich dort begonnen. Da gehe ich von außen in der momentanen Verfassung. Andererseits willst du natürlich auch einen Spieler wie Eze irgendwie versuchen, in deine Startelf einzubinden, weil er natürlich sehr gute Qualitäten hat und wir auch gesehen haben, dass er sie umsetzen kann. Man muss schauen. Ich denke, dass das System und er müssen natürlich noch weiter irgendwo zusammenwachsen und man muss halt gucken, wie man ihn optimalerweise dann in die Elf, sei es Startelf, sei es dann im Rahmen einer Einwechslung integrieren kann. Und das wird ein bisschen Zeit brauchen, die man wahrscheinlich eher nicht hat, aber oder die sich nicht nehmen möchte, aber den man sich halt dann trotzdem stellen muss. Und ich glaube, insgesamt gesehen haben wir es einfach in der Offensive bis auf die zweite Halbzeit, bis zur, ja, wie gesagt, 75. vielleicht, eben nicht gut gemacht. Und das ist im Endeffekt nachher das Entscheidende, woran man auch so eine Partie festmachen muss. Obwohl man natürlich sagen muss, dass dennoch auch in der ersten Halbzeit Chancen da waren. Ja? Ich glaube, Ben White hatte einen ganz guten Schuss, beziehungsweise war dann am Ende nicht ganz zufrieden damit. Saka hatte das Abseitstor und auch ansonsten noch, glaube ich, einen guten Abschluss, den Martinez ganz gut hält. Also es waren ja trotzdem Chancen da, die man dann leider natürlich nicht gut umsetzen und verwerten konnte. Und das war im Endeffekt nachher, glaube ich, der Schlüssel in der Partie, die eigentlich immer mal von links nach rechts schwang und jede Mannschaft ihre Phasen hatte. Haben wir am Ende die schlechte Phase gehabt zum Spielende und das hat sich dann leider durch ein Tor in einer Bestrafung quasi niedergeschlagen.
Ja. Ja. Gibt in dem Sinne noch viel, glaube ich, kleinere Feinheiten zu diskutieren und zu besprechen. Vielleicht mal positiv, Ødegaard hast du angesprochen. Ich fand auch Ben White eigentlich gut nach seiner Rückkehr. Gegen Brentford schon, auch gegen Villa jetzt, hat er wirklich lange nicht gespielt. Dann sehr intensive Spiele innerhalb von 3 Tagen. Ist jetzt halt die Frage so ein bisschen, wie geht's da weiter mit ihm? Aber angesichts der, sagen wir mal, personellen Baustellen in der Innenverteidigung wird er Einsatzzeit bekommen, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Ødegaard hattest du angesprochen. Die beiden positiven Beispiele, Eze, Gyökeres, eher wirkungslos. Trossard kriegt ein Sternchen wieder für den Einsatz. Und ich glaube, bei Zubimendi und Declan Rice hat man gesehen, die brauchen dringend mal eine Pause. Da fehlte einfach auch so ein bisschen, glaube ich, die Frische im Kopf, die paar Ideen. Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht.
Declan Rice am Ende die Szene mit dem Pasta noch, wie gesagt, bevor der
es war so der letzte Akt quasi, der
ja, aber noch von extremer Qualität.
Ja, ja, klar, natürlich. Ja, und aus meiner Sicht hätte das mehr verdient gehabt. Gut, okay. Heißt im Endeffekt, dass wir mal wieder verloren haben nach 18 Spielen, it happens. Der Aufschrei in der Fanbasis, auch bei uns in der Hangouts-Gruppe, war groß. Ich würde es wahrscheinlich auch primär darauf schieben, gar nicht, dass wir verloren haben, sondern eher wie die Niederlage zustande gekommen ist. Und vielleicht auch, weil City gewonnen hat, bringt uns jetzt halt alles innerhalb von 3 Punkten auf den ersten 3 Plätzen. Ist das jetzt ein Grund zur Besorgnis? Muss man so panisch reagieren? Wie siehst du das? Haben wir da jetzt, Fakt ist, wir haben in den letzten 3 Auswärtsspielen halt nur 2 Punkte geholt von möglichen 9. Klar, bei Chelsea, bei Villa, jetzt nicht so die einfachen Sachen, aber es ist auch schon so, dass wir, sagen wir mal so, uns ging, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Puste aus, ne, nach den vielen Spielen. Im Oktober und November.
Ja, vor allen Dingen in der Intensität, die wir sie auch hatten. Ja? Zum Beispiel auch Spurs, Bayern, Chelsea, innerhalb von einer Woche, all diese Dinge.
Sorge bereiten, dass uns die Puste jetzt ausgeht schon.
Naja, also es ist natürlich vieles auch halt der Personalsituation im Abwehrbereich halt irgendwie geschuldet. Ne? Dass du diese massiven Verletzungsthematiken immer in einem Teil des Mannschaftsgefüges hast. Vorerst war es die Offensive im Sturm, jetzt hast du es im defensiven Bereich. Das nagt natürlich schon an einem Kader, weil er immer irgendwie unausgeglichen ist. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Sorge bereiten ist halt die Frage. Ich glaube, die anderen Mannschaften dahinter, insbesondere City, wirken jetzt auch nicht insbesondere in Auswärtspartien unfassbar stabil, aber sie sind halt auch dran gewöhnt, konstant Punkte zu holen. Und ich finde es immer ganz charmant, wenn du zumindest in so einer Art 2-Spiele-Vorsprung bist, dass du dir halt mal kurz vielleicht eine Remis irgendwo leisten kannst, hat halt immer was für sich. Nur muss man sich auch dem bewusst sein, dass bei den Auswärtspartien, die wir insbesondere schon hatten, das Ganze nicht besonders einfach ist, in der Punktzahl zu holen. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Denn maßgeblich wird jetzt halt sein, wie kommen wir wieder jetzt in den Schwung rein. Ich klammer jetzt mal Brügge aus am Wochenende, am Mittwoch und gehe gleich mal ans Wochenende gegen die Wolves. Danach auch mal Ligapokal auszuklammern und dann bei Everton. Da musst du eigentlich mit den 6 Punkten aus den Ligaspielen an der Stelle schon mal direkt rausgehen. Und da wird kein Weg dran vorbeiführen. Und da musst du mal gucken, wie macht es City bei Palace etc. pp. Also das, wie du schon sagtest, das Pendel kann relativ schnell von links nach rechts schwingen. Das ist ein sehr, sehr fragiles Konstrukt da an der Tabellenspitze. Wenn wir aber konstant punkten und immer dabei sind, glaube ich, dann gehen wir da ganz gut voran. Die Frage ist halt nur, kriegen wir das auswärts auch wieder aufs Parkett?
Und Everton ist auch gut in Form derzeit.
Auch das, aber meines Erachtens.
Das, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, der Gunner-Blog in seinem Postmatch-Interview, der meinte, wir spielen immer gegen die Mannschaften, die gerade sind, sie immer gut in Form, wenn sie gegen uns spielen. Ja. Ist natürlich ein subjektiver Eindruck nur. Was ich noch sagen wollte, ist klar, es kann genauso gut schnell auch wieder in unsere Richtung pennen. Wir haben halt einfach so ein bisschen das Problem gerade, Wir haben viele Spieler, die von Verletzungen zurückgekommen sind im Offensivbereich. Die, finde ich, sind halt von ihrer Bestform weit entfernt oder entfernt noch, weit entfernt, kann man so oder so sehen. Dann haben wir einfach einen Kern von Spielern, die jetzt die letzten Wochen und Monate uns getragen haben, die im Dezember schon müde wirken und jetzt gerade vor den vielen Spielen, also die aus meiner Sicht dringend eine Pause benötigen. Und da haben wir jetzt einfach Spieler, die wieder verletzt sind, jetzt insbesondere halt in der Defensive, ne? Gabriel, Saliba, Mosquera, also drei Innenverteidiger. Dazu Ben White halt nach langer Verletzung jetzt erst wieder zurück oder sozusagen kommt in den Spielrhythmus, Gelegenheiten jetzt wieder auf Einsätze. Gabriel fehlt Minimum ja noch den Dezember und einen Teil des Januars, Mosquera auch. Bei Saliba weiß man es nicht. So klein kann der Knock im Training nicht gewesen sein, wenn der irgendwie drei Wochen dann fehlt oder so.
Ja.
Das ist natürlich dann schon ein Problem, weil das jetzt zu der gleichen Problematik wieder führen wird, wie es teilweise schon im Mittelfeld und auch in der Offensive ist, nämlich dass White, Timber und Hinkepi wieder einen Großteil der nächsten Spiele einfach machen müssen. Es sei denn, du spielst mit irgendwelchen Academy-Spielern, das kannst du ja eigentlich nicht bringen. Stichwort dann auch nächste Spiele, Rotation und so. Klar, Heimspiel gegen die Wolves, Tabellenletzte, da musst du vielleicht nicht mit der 1A-11 spielen.
Ja, aber sowas kann ich schnell killen. Ne?
Ja, aber als Tabellenführer in der Champions League mit 3 Punkten Vorsprung vom Zweiten bei Brügge, die klar natürlich noch irgendwie um diese Playoffs spielen, aber auch schon relativ weit abgeschlagen sind, würdest du eigentlich auch gerne rotieren wollen, aber wir können ja im Defensiv gar nicht mehr rotieren. Also wir haben ja gar keine Option, vielleicht noch auf der Linksverteidigerposition mit Calafiori und Lewis Skelly, aber wir können ja sonst gar nicht mehr defensiv rotieren. Das heißt, wir kommen jetzt genau in der Defensive in diese Schieflage aufgrund der vielen Verletzungen. Das Gleiche, was wir jetzt offensiv auch schon hatten, dass wir da einfach zum Teil Spieler haben, die eine Pause benötigen und zum anderen Teil jetzt nach langer Zeit Spieler wieder zurückkriegen, was gut ist. Also ich würde sagen, die Optionen in der Offensive werden schon besser. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass Kai Havertz wohl wieder in den nächsten 2 Wochen dann auch wirklich mit dabei sein sollte, also auf alle Fälle noch im Dezember. Gabriel Jesus soll ja auch gut im Training sein. Also da haben wir schon genug Optionen jetzt auch. Havertz kannst du auch ins Mittelfeld mal stellen. Jesus kannst du auch mal auf den Flügel stellen. Da sehe ich jetzt eher weniger Sorge. Man macht eher ein bisschen im Mittelfeld und Defensive gerade Bauchschmerzen.
Ja, absolut. Und das ist ja genau diese Thematik, diese Unausgeglichenheit, mal vorne, mal hinten, die dich dann da immer in Extreme führt. Ne? Und das tut halt weh und nagt halt eben an der Gesamtkonzeption des Kaders. Und also der Verfassung insbesondere. Ne? Muss man mal dann schauen, wie kriegt man das am besten rotiert, ne? Insbesondere jetzt halt eben auch bei einem Spiel in Brügge. Das muss man einfach sagen. Das ist eine Aufgabe, die in der Zusammenstellung dann einiges erfordert.
Ja, was würde man denn machen? Also mal anders formuliert. Der Fokus muss natürlich auf dem Samstagabend 21 Uhr gegen die Wolves sein, das ist klar. Das heißt, aus meiner Sicht, all diejenigen, die halt auf der Rille gegangen sind in den letzten Wochen, können Mittwoch nicht spielen. Das sind aus meiner Sicht zwingend Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, eigentlich auch einen Timber. Aber muss wahrscheinlich fehlen. Calafiori, also, ja. So, die auf alle Fälle so. Und aus meiner Sicht können wir offensiv. So, und dann wäre halt auch noch, und dann ist ja halt noch sozusagen eine andere Dimension. Dann könnten ja auch mal Spieler spielen, die noch gar nicht gespielt haben. Nennen wir Neri zum Beispiel. Und was zum,
Lewis Skelly.
Was ist zum Henker eigentlich mit, was ist eigentlich mit Christian Norgaard los?
Ja, weiß ich nicht. Ist er verletzt?
Ich weiß es nicht. Er war ja immer auf der Bank.
Zur Kenntnis gebracht.
Ne? Also die einzige, ich habe vorhin auch nur kurz, weil ich wissen wollte, ob das da besprochen wurde. Und mit Apple Podcast kann man ja den Transkript mittlerweile gut suchen. Ich habe dann noch ein Segment aus dem Ars-Blog Arscast gehört. Da ging es nämlich auch um Norgaard, weil ich immer noch, ich habe noch nirgends eine Erklärung dafür gefunden, warum er nicht eingewechselt wird oder warum er nicht spielt. Ne, also gerade auch, finde, gegen Villa hätte er auch gut gepasst aus meiner Sicht für die letzten 10 Minuten. Das ist jemand, der halt eigentlich doch das Mittelfeld defensiv nochmal stärken kann. Mhm. Gegen, vielleicht sogar gegen Chelsea damals auch oder in Sunderland. Und ich habe nirgends bisher in irgendeiner Form eine Erklärung gehört oder gelesen, warum Arteta ihn nicht bringt, Vermutung. Jetzt haben James und Andrew im Arsburg gesagt, der Leistungsunterschied zwischen Zubimendi und Declan Rice zu Norgaard hin ist zu groß, deswegen wird er nicht gebracht. Aber also das überzeugt mich halt auch nicht, weil es immer noch, das sozusagen mag der Unterschied sehr groß sein, aber das spricht aus meiner Sicht eher für Declan Rice und Zubimendi als gegen Norgaard. Also er ist ja trotzdem immer noch ein guter Spieler. Also bei der einen sagt das gleiche halt auch mit einem Venery und so. Klar ist der sozusagen der Weg im Vergleich zu einem Ødegaard natürlich noch total groß oder auch einem Kai Havertz, aber grundsätzlich ist ja Venery ein Spieler, den du halt auch mal bringen kannst und der ein guter Spieler ist. Also wenn du das dann immer in Relation zu den Leuten siehst, die da potenziell auf der Position eigentlich spielen oder spielen könnten auch, dann wirst du ja nie rotieren dürfen. Ja, also das ist aus meiner Sicht, das mag vielleicht eine Erklärung sein, aber ein Christian Norgaard hätte doch gut die letzten 10, 15 Minuten gegen Villa bestehen können. Ja, also
absolut, ja.
So, also das heißt, da haben wir auch noch ein Set an Spielern, die überhaupt noch ganz wenig Einsätze bisher gehabt haben und Stichwort Kadermanagement, die jetzt auch aus meiner Sicht ran müssen. Also in der Champions League, dann im Ligapokal unter anderem ja auch noch im Dezember. So, und aus meiner Sicht kommen wir nicht darum, halt gegen Brügge eine vergleichsweise stark rotierte Mannschaft zu sehen, weil ich glaube, ansonsten laufen uns irgendwann dann die läuft uns so ein bisschen die Frische weg vor den ganzen Spielen, die dann noch im Dezember und Januar auch kommen. Also wenn wir im Ligapokal weiterkommen, dann spielen wir ja am Donnerstag Liverpool, dann FA-Cup-Wochenende, dann die Woche darauf Ligapokal-Halbfinale. Das sind dann schon wieder 3 Spiele in 6 Tagen oder 7 Tagen. Da willst du ja auch fitte Spieler haben. Und wenn du jetzt schon, wenn deine zentralen Akteure, Timber, Zubimendi, Declan Rice, Bukayo, wenn die jetzt schon quasi Anfang Dezember auf der Rille so ein bisschen laufen, weil sie sehr viel gespielt haben, muss man jetzt aus meiner Sicht mal die Reißleine ziehen und im Fall der Fälle verlierst du halt in Brügge, passiert auch nichts. Wenn es gut läuft, bleibst du sogar Erster. Aber aus meiner Sicht muss man da jetzt knallhart rotieren. Das würde für mich bedeuten,
rotieren und priorisieren.
Ja, genau. Also ich würde mit einem Norgaard, der muss halt starten am Mittwoch in Brügge.
Ja, Ødegaard wird starten, weil er wenig Spiele gemacht hat.
Ich würde vielleicht mit Merino im Mittelfeld starten, damit er ein bisschen Erfahrung hat. Der hat ja jetzt nur eine Halbzeit gespielt.
Jökeres vorne.
Genau, Madueke rechts und auf links kann es meinetwegen auch nochmal...
Max Daumen.
Ja, oder ich sehe kann es auch nochmal auf...
Er spielt im Champions League-Kader ist, aber er ist.
Ja, ja, und der spielt auch häufiger mal links bei der U18, ne? Also der kann
genau,
das
theoretisch. Also,
aber Eze könnte auch auf links spielen. Also so ist es ja nicht. So, klar, Luis Scaly aus meiner Sicht braucht Einsatzzeit, zumal Calafiori auch fürs Ligaspiel gesperrt ist am Samstag, wegen 5. gelber Karte.
Ja, stimmt.
Das würde vielleicht bei Arteta dann wieder heißen, okay, gut, dann kann ich Luis Scaly am Samstag spielen und Calafiori kann Mittwoch spielen, aber ich finde irgendwie, die Spieler brauchen ja auch mal einen Rhythmus. Also jetzt wird ein Christian Norgaard, wenn es gut läuft, am Mittwoch in so ein Champions-League-Spiel geworfen, hat aber vorher überhaupt keine Minuten gehabt. Und da frage ich mich halt auch, kann man das nicht in irgendeiner Form besser managen?
Ja.
Klar, Raya ist im Tor gesetzt und dann die große Frage, was machst du hinten in der Verteidigung, aber aus meiner Sicht, ich sehe da jetzt wenig Spielraum in irgendeiner Form, was zu rotieren und zu verändern. Wird man Saliba riskieren, wenn es nicht wirklich notwendig ist? Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Also wird dann White, Timber, Hinkepi.
Ja,
Die müssten dann
hätte
aber
man.
Samstagabend auch schon wieder spielen.
Ja,
Vielleicht einer von den drei nicht, wenn Saliba dann fit ist.
vielleicht hätte man es lieber auf der Bank, ich weiß es nicht. Müsste man gucken. Ja, oder man geht halt mit einem
Academy.
U-Academy, ein U-Spieler rein. Ich weiß es nicht als Idee, aber wie du schon sagst, eigentlich möchtest du es ja in der Champions League auch. Das kannst du machen, wenn du quasi komplett durch bist, was du mit einem Sieg gegen Brügge ja wärst, wenn ich es richtig
Ein
gesehen
großer, sehr
habe.
großer Schritt wäre es, ja.
Ja.
Es sind schon sehr, sehr viele Baustellen, die wir da gerade irgendwie haben, leider.
Ja.
Da, und wenn man das mal sieht, ist es eigentlich noch ziemlich gut, wie wir momentan dastehen, ne? Wir sind im Pokal, im Viertelfinale. Wir stehen auf Platz 1 in der Liga, wir stehen auf Platz 1 in der Champions League. Darf es eigentlich auch keinem erzählen. Die Frage ist so ein bisschen, zu welchem Preis haben wir uns diesen Status erarbeitet jetzt? Mit dem hoffentlich nicht zu dem Preis, dass die ganzen Stammspieler jetzt irgendwie müde durch die nächsten Wochen laufen. Ich meine, das Gute ist, dass wir nach dem Wolfsspiel ja eine komplette Woche Pause haben. Aber die ist auch aus meiner Sicht absolut dringend benötigt, weil wir, ja, ich glaube, sonst in einem Auswärtsspiel Everton auch körperlich nicht mitgehen können, weil das wird ähnlich wie Villa, ähnlich wie Chelsea, ein sehr körperbetontes körperliches Spiel. Das ist nun genau
Absolut.
Everton's Spielweise und das ist auch so ein bisschen das, was du im, weiß gar nicht, wie das neue Stadion heißt, aber ehemaligem neuen sozusagen. Weil es immer so ein bisschen das, was uns ja auch bei, zumindest im Goodison Park, immer die Achillesferse,
Ja.
dann in den letzten Jahren war.
Ja, da müssen wir im optimalen Falle, wie gesagt, im Defensivbereich gut formiert sein und auch die Spieler im Mittelfeld auch wieder frisch haben, ne? Und in den offensiven Bereichen wieder mit dem nötigen Funken an Ideen haben. Also das ist also optimalerweise macht Jöckeres einen Hattrick in Brügge und
In den
läuft auf
ersten 10 Minuten.
Hochtouren. Natürlich. Ja, und läuft auf Hochtouren. Also ich sag mal so, man kommt ja oder argumentiert ja momentan eben mal, wie du gerade schon sagtest, von einem unfassbar hohen Level aus. Das lässt vieles auch immer relativ schnell in Panik irgendwie ausarten. Will ich mich hier noch nicht mal ausnehmen, weil ich am Wochenende echt angefressen war. Aber wenn man das mal mit realistischem Blick drauf sieht, muss man einfach gucken, dass man sich in die Situation jetzt reinbeißt, festbeißt und einfach das Beste draus macht. Und das Beste sind halt gute Spiele abliefern, auch von den Spielern, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind, aber qualitativ unfassbar hochwertig sind. Die schaffen müssen, in dem Moment jetzt einfach mal sofort abzuliefern. Ich traue denen das zu. Das sind alles Spieler, die gestandene Spieler oder halt auch qualitativ sehr hochwertige Spieler dazu sind, die das können. Und das ist auch Prozess einer Mannschaft und Kaderbildung, den du durchlaufen musst und den du auch optimieren musst. Und da müssen die Automatismen dann auch an der Stelle einfach mal greifen. Und Lewis Skelly ist in der letzten Saison genau so zu dem avisiert, was er dann nachher war. Dass er dann in solchen Situationen oder in so eine Situation reingekommen ist. Er muss halt jetzt nur gucken, dass er das halt auch wieder genauso abrufen kann. Und Ethan Nery auch als die Chance das begreifen. Ne? Und Christian Norgaard, ich glaube, das müsste eigentlich ein Spieler sein, kannst du nachts wecken und hinstellen und dann grätscht er immer noch vom Spieler weg. Also das muss einfach jetzt die Situation sein, in denen die Spieler halt abliefern.
Ja, es wird Zeit, dass sozusagen die zweite Garde jetzt die Gelegenheit kriegt zum Abliefern und dann auch entsprechend die Punkte einsammelt. Keine Frage. Ja, es bleibt interessant, es bleibt spannend, es bleibt abwechslungsreich und in gewisser Weise wie die ganze Saison eigentlich schon bisher sehr herausfordernd. Mittwochabend, also Champions League in Brügge, ich glaube zur späten Anschlusszeit. Das gehe ich mal von aus. Würde ich jetzt sagen, aber ich bin unvorbereitet.
Ich weiß es aus dem Kopf ehrlich gesagt gerade auch nicht und bin mir aber ziemlich sicher, wenn ich in meinem Kalender das mal geguckt habe, in der Wochenplanung hatte ich das auf, ja,
21
21
Uhr.
Uhr, genau.
Schon wieder kein Volleyball.
Verdammte Axt.
Genau, Genau, 21 Uhr.
Warum sind die denn so unfit? Ich gucke immer Sport.
Ja, dann 21 Uhr am Samstag gegen die Wolves. Ja, das ist, sagen wir so, zwei Siege werden gut. Champions League klammer ich mal aus. Ich denke, das Spiel gegen die Wolves ist elementar wichtig, um auch zeitnah dann zurückzuschlagen in der Liga. Weil, ihr wisst ja, wie es ist, die Experten waren, sind dann wieder sehr schnell und Christian hat sich ja auch in dem Sinne quasi mit einbezogen. Aber ich sag mal so, die Analysen waren dann doch recht schnell wieder dahingehend, dass Arsenal es jetzt sozusagen mehr oder weniger schleifen lässt. Aber mal gucken. Wie gesagt, wir haben gegen die Wolves das einfachste, auf dem Papier her, das einfachste Spiel des Wochenendes. Chelsea-Everton könnte sehr, sehr interessant werden. Liverpool-Brighton auch nicht so einfach. Und wie du hast es schon gesagt, Man City muss zur Crystal Palace.
Ja.
Also, gucken.
Eine Menge Musik drin.
In welche Richtung das Pendel dann ausschlägt. Dann belassen wir es hier erstmal bei der Episode 319. Mittwochabend kommt gerne in die Hangouts-Gruppe und Samstagabend natürlich auch und auch drumherum aktuelle Nachrichten und Einschätzungen wie immer in der Diskussion. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zu Beginn der nächsten Woche wieder. Hoffentlich insbesondere dann in der Liga mit drei weiteren Punkten im Gepäck. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.